Hallo da draußen. Herzlich willkommen zur 273. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben es uns auf unserem Sofa mit einer netten Pferdesalami, Pferdelasagne, sagt man glaube ich heute, isst man heute, gemütlich gemacht und besprechen den dazu passenden Film The Crime. Bei mir ist die Spezialermittlerin im Dienste der englischen Polizei, Claudia Perner.
Hallo, und mir gegenüber sitzt ein Mann, der Gott sei Dank sehr schlecht schießt, Robert Krüger.
Howdy. Peng. The Crime ist ein englischer Thriller, Polizeithriller, würde ich mal sagen. Wir kriegen eine Polizeieinheit vorgestellt, die den schönen Namen The Sweeneys trägt, die von einem bärbeißigen Kerl, einem dicken Typen, geleitet wird, der öfter mal so seine Kompetenzen, die er so als Polizist hat, doch etwas großzügiger auslegt und gerne mal den Verbrecher erst rammt und hinterher fragt, ob es war, so mit dem Auto. Und die sind aber dafür zuständig, so Banküberfälle oder irgendwelche anderen großen Raubzüge zu verhindern. Sind da wohl auch einigermaßen erfolgreich, gehen aber so rabiat vor, dass sie immer wieder ins Visier der internen Ermittlungen geraten. Und das ist dann auch im Grunde der Plot, der so anfängt. Wir haben irgendeinen externen serbischen Bösewicht, der irgendwas Großes plant und den er schon mal gefangen hatte und schon mal in den Knast gesperrt hat, aber dann ist er wieder rausgekommen, weil er seine Strafe abgesessen hat und jetzt ist er zurück und will sich an ihm rächen oder so, irgendwie so einen dämlichen Subplot haben wir da. Und intern haben wir den internen Ermittler, der sich irgendwie zum Ziel gesetzt hat, diese Einheit aufzulösen, weil die eine Schande für die Polizei sind und immer wieder alles falsch machen und so weiter. Und der fängt interne Ermittlungen an, weil da auch beim letzten Coup, wo sie irgendwelche Gangster gefangen haben, da ist ein bisschen was von dem Gold verschwunden, was die Gangster eigentlich klauen wollten, aber die sind alle gefangen worden und irgendwie ist trotzdem Gold weg und jetzt hat man da Vermutungen, dass da intern vielleicht bei dieser Polizeieinheit auch irgendwo noch was versickert. Und in diesem ganzen Mischmasch von Themen spielt unser Film.
Okay.
Leider ist das alles sehr, sehr, sehr schlecht. Es ist wirklich einer der schlecht gemachtesten Actionfilme, die ich seit langem gesehen habe. Für die Hauptfigur, die wirklich kaum schauspielern kann. Ich habe mal nachgelesen, der Typ war irgendwie mal Boxer. So sieht er auch aus. Aber versucht halt immer, den starken Mann zu markieren. So ganz, immer so möglichst böse dreinzuschauen und so harte One-Liner zu sagen und das nimmst du ihm aber alles nicht ab. Also wenn ich jetzt sage, dass ich mir Claude Oliver Rudolph an der Stelle gewünscht hätte, sagt es eigentlich schon eine Menge aus, denke ich mal. Der Typ ist einfach, na genau, den du da hast auf dem Cover bei der IMDb, der Typ in der Mitte, den kann man nicht ernst nehmen. Und dann haben sie so einen Milchbubi-artigen Sidekick, der da so sozusagen seinen Ziehsohn spielt, der ist die Nummer zwei in dieser Einheit und die zwei versuchen sich im hart reinschauen und immer das Offensichtliche, was gerade sozusagen eigentlich erzählt werden will, dann in Dialogen uns lang und breit auszuerzählen, da versuchen sie sich immer gegenseitig drin zu überbieten. Und dann haben wir noch eine Frauenrolle, die da auch in dieser Einheit mit drin ist, und das ist die Frau von dem internen Ermittler, und die hat aber mit unserem Stirnacken-Hauptchef von der Einheit eine Affäre und hängt da so zwischen den Fronten. Und diese Geschichte ist an keiner Stelle in der Lage, einen irgendwie mitzureißen, irgendwie, dass es sterben dann Leute zwischendrin, es ist einem alles egal, wenn man da so zuschaut, weil die Szenen sind so doof gemacht, dass du sowieso schon weißt, was das Endergebnis dieser Szene sein wird. Wenn die ganze Verfolgung anfängt, weißt du, hier wird jemand sterben und ich weiß auch, wer es ist, weil das ist der einzige Weg, wie diese Geschichte jetzt weitergehen kann, weil wir das alles schon angedeutet und alles schon aufgesetzt haben. Und es ist wirklich anstrengend langweilig und das kulminiert dann in einer riesigen Schießerei auf dem Trafalgar Square in London, der auf seltsame Art entvölkert wirkt, wo irgendwie kein Mensch da ist, bis auf so 5 oder 10 Statisten, die da rumlaufen dürfen, damit sie an der richtigen Stelle im Weg rumstehen.
Okay.
Also extrem unrealistisch. Und dann, das Schlimmste, was dann diese ganze Szene hat, die geht bestimmt, also die kam mir vor wie eine Viertelstunde, wahrscheinlich sind es nur 5 Minuten oder so. Und es wird geballert ohne Ende. Die Bösewichte haben vollautomatische Sturmwaffen, so wie wir jetzt in den USA gerade diskutieren, so AR-15 und so Zeugs. Mhm. Und unsere Polizisten haben Pistolen. Und das ist fast... Irgendwann haben die Leute im Kino alle angefangen zu lachen. Es ist wie in der Folge vom A-Team. Weil es trifft niemand irgendwas. Also die schießen alle und teilweise aus Distanzen, da hätte man die Pistole an den Kopf werfen können. Ja, das hätte sie getroffen. Schießen die aufeinander ganze Magazine leer. Also ja, auch noch so ein Thema, Magazine gehen nicht leer in diesem Film. Und treffen nichts. Und das wird so unrealistisch, dass es schon wehtut. Also das kannst du dir nicht mit anschauen. Die Leute im Kino haben dann wirklich in allen Reihen entstand irgendwann Unruhe. Und jeder hat so dieses Gleiche, so, trifft ja mal irgendwann was, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja? So, es ist wirklich sehr, sehr schlecht
inszeniert. Und das soll nicht irgendwie lustig sein?
Nein, überhaupt nicht. Einfach, nein, okay. Der Film nimmt sich bitter, bitter ernst. Das ist alles die ganz große Männer-Testosteron-schwangere Action. Wir sind die härteste Einheit und gehen Sie mir nicht auf den Keks, gehen Sie mir aus dem Weg. So, die ganze Zeit so alles nimmt sich bitter ernst und ist furchtbar schwerer Actionfilm, so will das rüberkommen.
Okay.
Und es ist richtig, richtig schlecht. Also es war anstrengend. Am Anfang hatte ich noch so gedacht, naja, alles so, der ganze Film kommt in so einem Blau-Schwarz-Grün-Färbung daher, die so möglichst hochglanz-amerikanisch ausschauen soll. Und am Anfang sieht es ganz gut aus. Also er beginnt mit so ein paar Helikopterkameraaufnahmen von London, so zwischen den Hochhäusern durch. Und es ist immer alles Stahl und Glas, so die Oberflächen, alles, was du so zu sehen kriegst. Diese Spezialeinheit hat auch so ein ganz high-techiges, loftiges Büro in so einem Hochhaus drin. Sieht alles sehr, sehr schick aus. Und es fängt dann erstmal gar nicht so schlecht an mit einem Überfall am Anfang. Aber ja, dieser Überfall, wo das Gold dann vielleicht abhanden kommt oder nicht, das ist der Beginn des Films. Und da denkt man noch, das könnte was werden. Aber es geht dann so ermüdend weiter. Und Autoverfolgungsjagden, die sich endlos hinziehen, wo einer mit einem Ford Fiesta einen Jaguar verfolgt und problemlos die ganze Zeit dranbleibt. Und am Schluss driften sie durch einen Trailerpark und... auch immer, wenn dann Leute verletzt werden oder dann wieder aufstehen oder nicht aufstehen, das hat alles keinen Zusammenhang. Also mal ist jemand tödlich verletzt, weil er das und das abgekriegt hat, das nächste Mal kriegt das Doppelte ab und steht problemlos auf und kämpft weiter. Und also man entwickelt auch kein Gefühl in diesem Film dafür, ob der jetzt vielleicht tot sein könnte oder nicht. Also das wabert alles so rum und es ist nur. Also ich kann das wirklich nicht empfehlen, ich gebe dem 3 Punkte.
Okay.
Weil es echt. Aber in diesem Genre Actionfilm, wo eigentlich ja nicht viel mehr erwartet wird als ein Bösewicht, ein bisschen Schießerei und so ein bisschen Story, die man glauben möchte. Mehr muss ja eigentlich nicht sein. Und das Budget hat immerhin automatische Waffen, dass die Möglichkeit, den Trafalgar Square abzusperren und Autoverfolgungsjagden, wo man einen Jaguar demolieren kann, hergegeben. Mit dem Geld hätte man auch mehr machen können, wenn man gewollt hätte.
Also für das Genre ist ja auch wichtig, entweder, dass man halt so ein eine Gruppe von Leuten hat, die einen interessieren oder eben eine Figur, die ein bisschen Charisma hat oder so.
Ja, das versucht der Film so, der versucht ganz schmerzhaft diese Hauptfigur zu so einem harten Hund aufzubauen und das funktioniert gar nicht. Also der hat dann auch andauernd Sex mit seiner Affäre da, die eben der Mann, also noch ist sie die Frau von diesem internen Ermittler, also die sind da Entscheidung begriffen und er weiß es noch nicht so ungefähr und das ist dann auch so ein bisschen anstrengend. Die Mädels hinter mir, in der Reihe hinter mir, haben sehr gelitten, weil andauernd Sexszenen drin sind, wo der Typ, der halt auch wahrscheinlich Mitte 50 ist oder so und einen ordentlichen Bierbauchwanst vor sich her trägt, dann immer in so Altherrenunterhosen mit seinem haarigen Bauch durchs Bild läuft und sich dann auf dieser Frau wälzt. Und die saßen da hinter mir und immer so, ist das eklig, ich muss mir das angucken und so. Die haben sehr gelitten. Also
oh Gott.
Für die Frauen war es wahrscheinlich dann doch viel schlimmer, weil für die Männer Die Dame war noch sehr ansehbar, also das war die ist schon ganz hübsch, aber er ist halt wirklich so alter dicker Mann und alter haariger dicker Mann mit Haare auf dem Rücken und so und das dann immer seine gelben Unterbuchsen, in denen er dann dort durchs Bild läuft und nur den Bademantel vorne offen und so und dann war immer viel Gekreische hinter uns. Also, auch von der Seite war nicht viel zu holen.
Klingt ja wundervoll.
Ja.
Okay, muss man nicht gesehen haben.
Nee, muss man nicht gesehen haben. Ja, das ist The Crime. Es ist ein Verbrechen an dem Kinozuschauer.
Sind da viele Leute gegangen oder haben die Leute es
durchgezogen? Nee, die Leute haben es eiskalt durchgezogen. Also jeder hat da irgendwie gehofft, dass wenigstens der Showdown gut ist oder so. Und,
ja, das stimmt auch. Es ist nicht so die Art Film, wo man normalerweise geht, weil die meisten Leute gehen ja nur, wenn es irgendwas ist, was sie nicht ertragen können. Genau, aber das klingt halt so vollkommen überflüssig so.
Ja, nee, also das ist... ist nicht groß blutig, also da möchte ich irgendwie 2 oder 3 Leute sterben in dem Film.
Okay.
Und auch diese Militärtaktiken, also diese Polizeitaktiken, die anwenden, das regt einen alles so sehr auf, weil es so stümperhaft und so schlecht ist, wo man schon als völliger Amateur vorneweg sieht, das täte ich so nicht machen, das kann nur schief gehen. Und dann ist der Film entweder so, dass es dann doch klappt, weil die Gegner so offensichtlich dämlich sind, oder es halt vom Setup dann so gebaut ist, dass sie halt gerade an der einen Stelle stehen, mit der die Taktik erfolgreich sein kann, wo es halt völlig unwahrscheinlich ist, dass sie zufällig gerade da stehen. Wenn dann auch nur einer irgendwie in der Mitte vom Wohnzimmer auf dem Sofa gesessen hätte, wären sie alle tot gewesen, aber gut. Mhm. Und dann halt diese typische englische Geschichte, was man so als Zuschauer von amerikanischen Actionfilmen oft nicht gewöhnt ist. Es dauert, glaube ich, bis zur Mitte des Films, bis die mal Schusswaffen benutzen. Am Anfang rennen die immer rum und haben immer nur Baseballschläger oder Holzlatten dabei und greifen damit irgendwie als Polizeieinheit an, weil, weiß ich nicht, okay, in England tragen normale Polizisten keine Waffen, aber ich glaube, so Spezialeinheiten dann wahrscheinlich schon. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die so in ihren Einsatz gehen, weil die Gegner auch immer die dicke Wumme dabei haben. Mhm. Also, naja.
Ich habe auf IMDb gelesen, dass es irgendwie eine 70er-Jahre-Fernsehserie wieder aufgreift. Vielleicht ist das ja die Fan-Gruppe, die sie versuchen anzusprechen oder so, aber...
Vielleicht war das dann sowas wie A-Team, wo immer geballert wurde,
weiß, nie einer einen getroffen hat. Vielleicht gibt es ja Leute, die das jetzt köstlich finden, dass sie wieder überhaupt nicht treffen.
Das mag sein, ja. Aber dann, da fehlt mir halt einfach die Serie. Okay. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die jemals im deutschen Fernsehen war, keine Ahnung. Naja.
Klingt nicht gut, nein.
Nee, ich hätte lieber gehabt, dass ihr letzte Woche mit eurer Prognose recht gehabt hättet, dass nämlich bei uns in der Sneak auch noch Warm Bodies gelaufen wäre. Das war leider nicht so.
Prognose. Gab es ja auch mal in grauer Vorzeit des Sneakpots.
Ja, stimmt. Wir haben immer Prognosen abgegeben. Ja. Ja, du hast ja letzte Woche sowas wie eine Prognose abgegeben.
Ja, ich habe mich was
gewünscht. Ja, genau. Aber leider. Und Stefan hat sich schon sehr, sehr drauf gefreut. Und ja. Ich war dann ja nicht mit in der Sneak. Er konnte dann irgendwie kurzfristig doch nicht. Und ich hatte mich sehr gefreut. Und Björns Tipp war auch ganz klar, wir werden Warm Bodies sehen. Und wir haben uns alle sehr gefreut.
Oh je.
Und dann sind wir da rein und ja.
War wohl nix.
Wir haben den Trailer von Warm Bodies nochmal gesehen und uns da schon wieder sehr gefreut, weil der Trailer ja schon so lustig ist.
Ja.
Don't be creepy. Also da hatte ich dann auch schon gedacht, so ist ein bisschen komisch, dass der Trailer jetzt kommt, wenn ich noch hoffe, dass der Film hinten raus dann anfängt. Das ist ja oft so, dass der, wobei wir hatten auch schon solche und solche, wo der Trailer vorher lief und dann der Film direkt kam.
Das stimmt. Ja, jetzt ist er ja angelaufen. Soll ich noch ein bisschen was zu Warm Bodies
unbedingt
erzählen?
Bitte.
Ja? Ich hatte das innerlich schon so ein bisschen abgehakt. Ich hatte so jetzt das Gefühl, ja, da habe ich ja schon drüber gesprochen. Was sollte man denn noch erzählen? Hast du eine Frage zu dem, was ich schon erzählt habe? Oder?
Naja, also was ich verstanden habe, ist irgendwie, dass dieses Mädel lernt den Zombie irgendwie kennen.
Ja.
Vermutlich, weil er ja einfach über den Weg läuft oder so.
Ja, ein bisschen so. Also das Mädchen gehört eben im Prinzip zu einer, naja, so eine Einheit, die irgendwie quasi reingeschickt werden zu den in das wilde Zombie-Gebiet und so.
Ach so, ist gar nicht so eine Survival, Last Survival Group, die irgendwie versucht, sich durchzuschlagen, sondern.
Nee, es ist so, dass es quasi so eine kleine Kolonie gibt, die extrem abgeschirmt ist von Menschen eben. Und ab und zu müssen die halt auch raus, um gewisse Dinge zu erledigen, wie auch immer. Mhm. Und sie ist eben jetzt in so einer Gruppe und das sind eben nicht irgendwie totale Profis, sondern die sind alle sehr jung, aber die werden halt inzwischen...
So wie Land of the Dead.
Entsprechend, ja, werden entsprechend gedrillt eben, um das irgendwie, damit sie halbwegs vorbereitet sind. Okay. Aber trotzdem stellt sich da relativ schnell auf, die sind da nicht so drauf vorbereitet. Und es gibt eben einen Zwischenfall, bei dem auch dann so ein bisschen Zombie gesplattert wird.
Okay.
Und da begegnen die beiden sich. Und das ist ganz wundervoll, weil da haben wir, also wir haben eben erstmal diese Exposition, wo er sein Leben darstellt und so weiter. Und dann, und wir erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie schrecklich öde das eben als Zombie ist. Und dann kommt diese Begegnung, und diese Begegnung ist wirklich so, also ist ganz klassisch, weil er sieht sie und das ist wirklich so, er ist sofort hin und weg.
Ja.
Blöd nur, dass er hier in einer Situation ist, wo ihre Aufgabe ist, in seinen Kopf zu schießen.
Ja. Und er nicht sprechen kann.
Er gleich nicht sprechen kann und er mit einer Gruppe von Zombies unterwegs ist und das merkt man durchaus auch.
Okay.
Also es ist nicht gerade so eine ganz günstige Situation.
Aber, für ein Flirt.
Genau, aber in dieser Situation, also irgendwie entsteht dann halt, ja, also tatsächlich kommt er in die Situation, wo er sie dann beschützen muss in gewisser Weise, oder er sie quasi darauf angewiesen ist, dass er versucht, sie durchzubringen und sowas.
Okay.
Und da will man natürlich nicht so viel verraten jetzt, aber sie stecken auf jeden Fall in einer Situation miteinander, wo sie sich dann so ein bisschen kennenlernen können.
Und ja. der Film, so wie ich das dann im Trailer weiter verstehe, wenn man so Zombies, die noch nicht vollständig konvertiert sind oder sowas in der Art, irgendwie noch mit so ein bisschen Menschlichkeit beaufschlagt, dann verwandeln sie sich zurück, oder wie verstehe ich diesen Trailer?
Also,
oder darfst du das nicht
verraten? Also dazu kann ich eigentlich nichts sagen, aber es ist so, nichts dergleichen ist irgendwie die Grundregel hier. Also es ist auf keinen Fall so, dass das quasi Teil des generellen Regelsatzes hier ist.
Okay.
Sondern prinzipiell haben wir eine Welt, in der eben die Kolonie der überlebenden Menschen irgendwie so abgeschirmt existiert und darauf hofft, dass, keine Ahnung, die Zombies irgendwann verhungern oder was auch immer,
ja,
passiert. Und sie versuchen halt bis dahin zu überleben. Und die Zombies sind erstmal Zombies, und ich meine, das Love Interest unseres Helden,
ja,
deren Vater ist ja John Malkovich, der einer der ja, Ober-Zombie-Metzler ist und sowas. Und der hat dazu auch also ganz klare Ansichten, genau, wie man damit umgehen sollte mit dieser Situation. Also diese Idee, dass möglicherweise das was ist, was ja auch ja, also dass eben an dieser Gegenüberstellung sich was ändern könnte, die existiert erstmal überhaupt nicht.
Mhm.
Ja.
Aber okay, und ja, in dem Film sieht man irgendwie, dass sie dann versuchen, in dem Trailer sieht man, dass sie versuchen, irgendwie die zurückzuverwandeln und dass es dann immer mehr werden, die davon befallen sind oder so, aber da willst du jetzt wahrscheinlich nicht.
Nee, dazu kann ich nichts sagen.
Okay, gut.
Ja. Ja,
aber ja, und mehr Romantikkomödie, mehr Komödie oder mehr Zombiefilm?
Also auf jeden Fall schon Zombiefilm, aber jetzt nicht Zombie-Schocker. Also es ist nicht Zombiefilm im eigentlichen Genre-Sinn, sondern ja, es ist mehr ein Film Film mit Zombies schon.
Zombiefilm, ja, wie Zombieland so.
Ja, genau. Also eher Film mit Zombies, auf jeden Fall Komödie, auf jeden Fall auch eben Romanze.
Ja.
Ich finde bei Zombieland, ich weiß nicht, viele fanden ja wahrscheinlich Zombieland super und so. Mich hat er auch gut unterhalten. Nur ich finde, bei Zombieland ist es schon so ein bisschen so, dass wenn eben quasi wenn diese Gruppe etabliert ist und die dann zusammen durch die Lande ziehen, dann ist der ganze Film eigentlich so abhängig von so konkreten witzigen Bemerkungen und
da ist eigentlich keine Story mehr.
Und da ist dann nicht mehr viel,
ja,
also viel mehr passiert da nicht mehr. Und das ist hier schon ein bisschen anders. Also dieser Film bietet uns da schon noch ein bisschen mehr. Und dadurch ist das schon, finde ich, auch also narrativ noch ein bisschen interessanter. Er ist nicht ganz so, er ist nicht ganz so abhängig. Also ich meine, Zombieland hängt ja so davon ab, dass eben Woody Harrelson eben so eine
lustig
coole Figur ist,
ja, genau,
und sowas. Ja. Und das ist hier ein bisschen anders. Die Figuren müssen nicht so überzeichnet werden dafür, dass das
einen das,
an Bord hält.
Mir ist das im Nachhinein erst regelrecht aufgefallen. Ich habe zum Beispiel heute gerade im Auto auf dem Weg hierher, mein Bruder hat mich noch ein Stück mitgenommen und den habe ich gefragt, ob er von Warm Bodies schon mal was gehört hat. Und dann habe ich versucht, ihm den zusammenzufassen nach dem, was ich aus dem Trailer weiß, was ich schon gehört hatte, was du in der letzten Sendung gesagt hattest, ihm quasi den schon mal so vorab weiter zu empfehlen, dass ich da schon positive Stimmen gehört habe. Und im Laufe des Gesprächs kamen wir auch auf Zombieland und ich habe versucht, den zusammenzufassen und zu sagen, worum es da geht. Und das ist mir auch aufgefallen, so ja, die lernen sich da kennen und dann fahren sie so rum und am Schluss ist irgendwie so ein Finale, aber ja, dann fiel mir ein, so irgendwie, dann treffen sie Bill Murray, aber ja, hat es eigentlich eine Geschichte? Und das war, ja, ging mir, während ich versucht habe, den zusammenzufassen, so, dass ich da gar nicht mehr wirklich sagen, ja, konnte, was die Story ist.
Und selbst, selbst das Finale basiert ja darauf, dass die Mädchen eigentlich vollkommen unplausiblerweise was vollkommen Schwachsinniges tun, dass sie eben zu diesem Jahrmarkt da fahren und dann die ganzen da irgendwie möglichst auf sich aufmerksam, ja, machen, damit auch alles
möglichst überall den Strom anschalten.
Eigentlich, ja, ist das alles vollkommen unsinnig, und, ja, das, damit dieser Konflikt überhaupt zustande kommen kann und
im,
sowas.
Also, im Chat kam gerade die Frage auf, weil wir heute mal wieder live senden, ob das Romeo und Julia mit Zombies ist, das Warm Bodies.
Ja, also die Frage im Chat ist ja auch nur Romeo und Julia. Ist so. Also ich, Romeo und Julia passiert natürlich, das, ja, merkt man daran. Und das Wundervolle ist, Romeo und Julia passiert zusätzlich auch noch auf eine selbstreferenzielle Art, die ich wirklich großartig finde, aber dazu möchte ich eigentlich nichts sagen. Aber okay, ich würde nicht sagen, dass das nur Romeo und Julia ist. Also natürlich haben wir dieses diesen Fall von eben einem Pärchen, was auf den zwei unterschiedlichen Seiten in einer scheinbar unüberbrückbaren Situation ist. Aber das Tolle ist ja, dass dieser Zombie eben der Erzähler ist, ja?
Ja.
Und in Romeo und Julia ist es letztendlich so, also wirklich im Shakespeare-Original, ist es ja so, mal davon abgesehen, dass es eben ein Theaterstück ist, wir eigentlich keine Innenansicht der Figuren haben, basiert das alles ganz stark, oh, ich bin gerade aus dem Chat hinausgeflogen, basiert das alles ganz stark darauf, dass eben diese Figuren eher eigentlich Romeo so der Unerwachsene ist, der Schwärmer und so weiter, und Julia, die ein bisschen erwachsenere ist, und auch dieser Gegensatz ist relativ zentral für den Shakespeare-Text. Hier ist es so, dass im Prinzip wir ein Stück weit das Gefühl bekommen, dass ein Zombie sein, ein junger Zombie als junger Mann und so, mhm, im Prinzip auch nichts viel anderes ist, als ein junger Mann zu sein, der sich nicht an die Frau ranwagt, die er gut findet und der irgendwie so ein bisschen awkward ist und so weiter.
Ja,
also in gewisser Weise ist es natürlich, das Zombie-Sein ist hier eine Parabel für eben, ja, nicht so Selbstbewusstsein und sich nicht ausdrücken können und so weiter. Das ist also eine Dimension, die Romeo und Julia Dimension ist eine weitere, dann ist die Zombie-Sache einfach, wie fühlt sich das an, ein Zombie zu sein, okay, ist eben eine Frage, die der Film stellt. Also deswegen, ich würde sagen, der Film ist viel, viel mehr als einfach nur eine Romeo und Julia-Geschichte. Ich fand ihn wirklich in hohem Grade unterhaltsam.
Du hast letzte Woche schon Punkte gegeben, willst du es nochmal wiederholen?
Ich glaube 8, oder?
8,5, ja, irgend sowas habe ich auch,
ja,
im Kopf.
Also, ja, also auf jeden Fall, ja, sehr schön. Ich finde auch, dass es ein toller Film ist, um ihn im Kino anzuschauen. Nicht, so, weil das so jetzt so sehr halt auf die große Leinwand unbedingt angewiesen ist, aber einfach, weil das so ein Film ist, wo man reingeht, wird richtig gut unterhalten und geht dann hinterher raus und freut sich, weil das halt so ein guter Abend, eine runde Geschichte ist und so. Also ich finde es wirklich ein schöner Film.
Cool. Ja, dann werde ich schauen müssen, wie ich den Rechner bootet gerade neu. Warum tut er das?
Why? Dafür, dass er vorhin damit angegeben hat, dass er 159% schneller hochgefahren hat. Er will mir das jetzt nochmal zeigen.
Genau. Jetzt wird er dich nochmal sowas von, ja, an die Wand hochfahren.
Jetzt wird er gleich sagen, 259% schneller.
Ja, ja, vielleicht.
295% schneller ungefragt hochgefahren.
Genau. Ungefragt rebootet ist immer gut.
Ja, also Warm Bodies auf jeden Fall.
Warm Bodies wird geguckt.
Und wenn nicht im Kino, dann auch auf DVD natürlich immer noch super. Also,
ja, ja. Trailer sieht auch gut aus. John Malkovich, ja, sowieso.
Sehr
immer
schön.
Wenn der so durchs Bild läuft, habe ich die Kinokarte schon fast bestellt.
Ja,
ich wäre beinahe gestern, und das habe ich leider dann doch nicht gemacht, weil irgendwie mir noch andere Termine dazwischen gekommen sind, gestern noch in Stirb langsam 5 gegangen.
Oho.
Das muss ich jetzt dann doch mal irgendwann tun. Ich habe Schlimmes gelesen. Die 5 Filmfreunde haben ihn verrissen.
Okay.
Wenn man deren Punktzahlen in unser System umrechnet, die haben kein 10er-System, aber wenn man es umrechnet, dann hätten sie 4 von 10 gegeben. Das liest sich natürlich nicht so, wie ich das erwartet hatte. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe der Sache eine Chance. Das waren keine 259%. Es ist nicht mal fertig hochgefahren. Irgendwas mit deinem Rechner komisch.
Dieser Update war wohl doch nicht so gut für ihn.
Das Update war irgendwie
Seitdem hat er Schluck auf.
Ja.
Na gut.
Du sollst ihm nicht immer diese komischen Updates geben. Das verträgt er nicht.
Hat er sich ja was selbst genommen. Das
Verdammt.
Okay.
Okay, du hast, glaube ich, noch...
ja, ich habe noch einen Film.
Noch einen The irgendwas
Film genau, gesehen. Ich habe The Master gesehen in der Sneak am Montag. Der könnte zwar auch noch in der nächsten Woche bei euch kommen, aber ich möchte trotzdem schon was drüber sagen, weil ich jetzt in Urlaub fahre und ich befürchte, also für diesen Film ist irgendwie mir auch wichtig, dass ich was über meinen ersten Eindruck sagen kann. Und ich befürchte, das kann ich da nicht so reproduzieren.
Er ist wahnsinnig gut besetzt, gell?
Er ist wahnsinnig gut besetzt. Also ich meine, erstmal ist das eben jetzt der neue Paul Thomas Anderson, was ja doch jetzt 5 Jahre oder sowas nach There Will Be Blood, hat es ja doch 5 Jahre gedauert oder so. Die Hauptrolle wird gespielt von Joaquin Phoenix. Und dann ist noch Philip Seymour Hoffman und Amy Adams.
Mhm.
Und die Hauptfigur, der heißt Freddy Quell oder sowas, ist ein Kriegsveteran, der nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar irgendwie Naval Veteran, der eben
also
von der Navy, genau, der zurück in die USA kommt und eben, ja, ziemlich gestrandete Persönlichkeit ist, überhaupt nicht damit zurechtkommt, so mit der Rückeingliederung ins Leben.
Post-Traumatic Stress Syndrome.
Ja, das wird nicht so ausformuliert, aber er hat, also offensichtlich ist er vollkommen richtungslos und er trinkt sehr viel und er ist sehr, irrational, unausgewogen, vollkommen, also hat überhaupt kein Wesenszentrum so, in dem er ruhen könnte. Und er trifft eben auf die Figur, die von Philip Seymour Hoffman gespielt wird. Und die Figur ist in weiten Teilen angelehnt an Ron Hubbard. Und zwar ist der eben gerade in den Beginn, dann in den 50ern, ist gerade so, hat eben so eine Sekte gegründet, die nennt sich The Cause. Und Amy Adams ist seine Ehefrau. Und dieser Freddy Quell kommt jetzt eben quasi so in den Dunstkreis von dieser interessanten Persönlichkeit, der eben charismatisch ist, aber sich ihm auch sehr zuwendet. Und
hat er auch Science-Fiction-Literatur?
Nein, aber er an einer Stelle sagt er selbst, also sagt er, was er selbst ist, weil Freddy Quell fragt ihn ja, was er macht, so beruflich so ungefähr, ja. Und dann sagt er eben so, keine Ahnung, ein Denker, ein Autor, ein Physiker, ein, keine Ahnung, alles Mögliche in einem ist halt, aber vor allen Dingen ein Mensch, sagt er dann. Im Prinzip geht dieser Film, dann geht es da ganz stark um die Beziehung zwischen den beiden. Und nicht so sehr um eine Handlung eigentlich. Also ich habe auch ein interessantes Interview mit Anderson gehört, wo ihn, und zwar auch bei BBC, wo er gefragt wird, so ungefähr, ja, worum geht's denn in deinem Film? Fass das doch mal zusammen. Und da schluckt er wirklich okay, Handlung, es geht hier eher um Charakter als um Handlung. Also selbst er ist eigentlich so nicht in der Lage, so direkt mal zu sagen, was so die Handlung seines Films ist. Aber darum geht's tatsächlich auch nicht. Jetzt ist es ja so, dass auch bei There Will Be Blood, ich glaube, ich bin sicher, einige Leute haben da auch, also bestimmt auch einige von unseren Hörern, haben da ziemlich gelitten schon. Den hat ja nicht jeder unbedingt geliebt, diesen Film. Oder ich finde, der ist auch sehr schwer zu lieben. Es gab zwar schon einen relativ breiten Konsens, dass das irgendwie gut ist, aber also die Anderson-Filme sind ja selten so, dass man jetzt sagen könnte, das macht mir jetzt Spaß, das anzuschauen. Oder ich fühle mich da unterhalten oder irgend sowas in der Richtung. Und das ist hier in noch viel stärkerem Maß so. Also jemand, der sich von There Will Be Blood eher genervt fühlte, sollte auf keinen Fall The Master anschauen.
Okay.
Weil,
ich glaube, ich habe There Will Be Blood nicht gesehen. Wie drückt sich das aus, dass man da so genervt wird?
Ja, also das Problem ist eben, dass, also ich meine, der Film von Anderson, der am stärksten Geschichte erzählt, beziehungsweise da würde ich sogar sagen, ist fast ein Überangebot von Geschichten erzählen, ist bei Magnolia natürlich.
Mhm.
Da ist das noch so, dass man eben wirklich Einzelgeschichten erzählt bekommt. Aber zunehmend, dann kam ja Punch Drunk Love, wo ich auch selbst sagen würde, den verstehe ich ehrlich gesagt nicht. und bei There Will Be Blood ist es ja auch schon so, dass so viel Aufmerksamkeit eben dahin geht, wie bestimmte Figuren, denen wir uns aber auch nicht so richtig zuwenden können, wie die sich eben in der Situation so verhalten und bewegen und sowas. Und das ist narrativ unheimlich sperrig. Okay. Und in The Master ist das, finde ich, sogar noch viel stärker so. Also es ist ein sehr schwieriger, sperriger Film. Und als ich aus dem Kino gegangen bin, also was vollkommen außer Frage steht, ist, Joaquin Phoenix ist fantastisch, ist so herausragend. Also es ist wirklich so, ich finde, der spielt eine ganz bizarre Persönlichkeit im Prinzip, aber man hat überhaupt kein Gefühl davon, dass hier jemand jemanden spielt, sondern der ist diese Person. Und du mit allen seinen komischen Ticks und diese unangenehme Körperlichkeit, also ich konnte nicht fassen, dass Joaquin Phoenix anzuschauen mir körperlich so ein Unwohlsein bereitet, weil ich den eigentlich doch sehr attraktiv finde in den meisten Rollen. Mhm. Das ist so unwahrscheinlich gut. Und auch Philip Seymour Hoffman ist fantastisch. Amy Adams ist gut. Also darstellerisch ist das großartig, dieser Film wirklich. Ich konnte mich aber dann, als ich aus dem Film rausgegangen bin, nicht so richtig entscheiden, ob ich ihn gut finde oder irgendwie auch gar nicht.
Okay.
Auch schlimmer Sneak-Film, also das Publikum war vollkommen überfordert. Es sind eine ganze Menge Leute gegangen, allerdings fast hätte ich erwartet, dass noch viel mehr gehen, weil man deutlich gemerkt hat, das geht überhaupt nicht. Aber ich habe jetzt inzwischen noch ein paar Nächte drüber geschlafen und inzwischen bin ich der Meinung, dass der Film schon irgendwie meisterhaft ist. Also er ist schon, ich finde, das ist schon, also ich habe sehr viel Respekt dafür, was Anderson hier offensichtlich machen will, was eben nicht ist, uns eine Geschichte erzählen. Aber ob man das mag, ist eine ganz andere Frage.
Ja, klar.
Also deswegen irgendwie meisterhaft, aber ja.
Okay, ich glaube, das muss man wahrscheinlich tatsächlich sehen, weil ich kann mir jetzt zwar irgendwie versuchen zu folgen, was du gesagt hast, aber so richtig ein Bild ergibt sich da jetzt für mich nicht so draus. Aber
ja, es ist auch schwierig zu beschreiben.
Das glaube ich.
Also was zum Beispiel auch, was ganz interessant ist, ich habe ja vor ein paar Jahren mal so eine Verschwörungsobsession gehabt, dass ich eben Scientology und diverse andere Gruppen mir irgendwie ganz genau eingelesen habe. Und
ja, zumindest mit Scientology habe ich das auch mal gemacht.
Ja, und hier ist es eben so, dass dass so diese Techniken von Scientology, die man ja durchaus kennt, die einem schon bewusst sind, gezeigt bekommt auf eine Weise, die zum Teil echt schwer auszuhalten ist, dass man denkt, oh, komm, das ist jetzt ein bisschen viel.
Ja.
Aber dann denkt man sich, natürlich, nur so kann das ja funktionieren. Ich meine, das, was man sonst weiß, da denkt man immer so, warum funktioniert denn das? Ja. Wie kann das sein? Das denkt man so. Aber hier bekommt man wirklich, man bekommt so ein starkes Gefühl davon, wie das funktioniert, dass man da irgendwie so eine emotionale Abhängigkeit entwickelt und sowas.
Ja.
Also es ist ein schwieriger, sperriger, irgendwie aber auch sehr guter Film, würde ich inzwischen sagen. Das ist übrigens auch meine Antwort an einen unserer Hörer, den Futurist, den ich nach der Vorstellung getroffen habe, beziehungsweise er hat mich erkannt.
Hey, wir werden auf die Straße erkannt.
Nein, er hatte ja schon früher gesagt, dass er auch in diese Sneak geht und dann war das vielleicht nicht so schwierig. Aber jedenfalls viele Grüße. Ich fand das sehr nett, ihn zu treffen. Aber wir sind dann zusammen so die Rolltreppe runtergefahren und haben eben auch so gemeinsam so überlegt, wie fanden wir das jetzt so? Und dann meinte er so, ja, er ist dann mal gespannt, was ich sage, wie ich mich da quasi entscheide. Also okay, meine Antwort ist, ich halte das für einen guten, aber nicht wirklich, also im Englischen würde man sagen, not likable.
Ja.
Also es ist schwer, diesen Film zu mögen. Er ist sehr sperrig und anstrengend, aber die Darstellerleistung auf jeden Fall ist herausragend. Und ich finde jetzt, Joaquin Phoenix muss den Oscar gewinnen. Gefälligst.
Gefälligst.
Genau.
Er hat zu gewinnen.
Also ich gebe 8 Punkte, aber es sind 8 ganz schwierige Punkte. Es sind 8 Punkte, die zu so einem starken Anteil von meinem Überlegen geprägt sind über den Film. Also es sind auf keinen Fall 8 Punkte, die vom Herz kommen oder so, sondern es sind so, ja, schwierig.
Okay. Dann hast du ja noch einen Oscar Pet-Peeve, einen Aufreger, einen du möchtest noch meckern.
Ja, also ich das schicke ich jetzt schon mal voraus, da ich ja morgen in Urlaub fahre und deswegen hier nicht mehr irgendwie den Oscar-Countdown irgendwie mit euch gestalten kann. Aber ich habe diese Woche nochmal Skyfall gesehen und ich muss sagen, ich habe das ja schon mal gesagt, aber ich finde das unglaublich, dass unter wie viele Filme sind jetzt für besten Film nominiert? 8 oder 10 oder 15, was weiß denn ich, aber also ich finde es unglaublich, dass Skyfall da nicht dabei ist. Und ich möchte auch meine Meinung zu letztem Jahr revidieren, dass es kein so bombiges Kinojahr war. Skyfall ist ein fantastischer Film.
9 sind nominiert.
Okay, ich finde unglaublich, dass 9 Filme und Skyfall ist nicht dabei. Also dieser beschissene James Bond Snub, dass der irgendwie James Bond immer nur für so Filmsong wird es häufig nominiert, dann irgendwelche technischen Kategorien und sowas, aber eben nicht die großen Kategorien. Und das finde ich in diesem Fall wirklich in hohem Krasse unfair. Deswegen die Tatsache, dass Skyfall nicht für besten Film nominiert ist und der Geschmack von Rost und Knochen sowieso total gesnappt wird, finde ich unglaublich. Trotzdem habe ich jetzt inzwischen meine Oscar-Tipps abgegeben und ich werde die verlinken auf unserer Seite. Dann könnt ihr euch das anschauen und mir dann hinterher erzählen, warum es alles Quatsch ist.
Also du hast recht, ist nominiert für, um das gerade nochmal nachzutragen, bester Film, beste Filmmusik, bester Filmsong.
Beste Kamera. Also deswegen, wenn ihr meine Oscar-Tipps anschaut, dann ist es so eine Mischung von, in manchen Fällen habe ich versucht, realistisch zu sein.
Bester Ton und bester Tonschnitt.
In anderen ist es Wishful Thinking und dass Skyfall, dass Roger Deakins für Skyfall den Cinematography Oscar gewinnt, ist der größte Teil meines Wishful Thinkings in meinem persönlichen Oscar-Tipps, weil ich da wirklich nicht dran glaube, aber trotzdem habe ich das so.
Also da sind noch nominiert Anna Karenina, Django, Life of Pi und Lincoln.
Ja. Und dann wünsche ich mir, dass A Royal Affair den Foreign Language Oscar gewinnt und ich würde mir wünschen, dass Ben Zeitlin oder wie der heißt, für Beasts of the Southern Wild den Directing Oscar gewinnt, aber daran glaube ich nicht. Deswegen habe ich mich auch nicht gewagt, es zu tippen. Naja.
Der war diese Woche bei Colbert zu Gast. Ein lustiges Kerlchen.
Ja?
Ja.
Wie alt ist der? Der ist ziemlich jung, oder?
Der ist ziemlich jung, ja. Wie alt er ist, weiß ich jetzt nicht genau, okay. Aber der machte einen netten Eindruck. So. Warte. Geboren. Oh ja, 82. Ziemlich jung.
Er ist jünger als... Oh mein Gott.
Die Anzahl der Leute, die jünger ist als wir, wird immer mehr.
Immer größer.
Immer größer auf dieser
Welt. Das ist einfach so. Na gut.
Das beginnt aber übrigens schon sehr früh im Leben.
Wow, das ist tief.
Das ist deep, ja. Das war Absicht. Was haben wir denn noch auf der Liste? Ich glaube, ich wollte noch...
Auf meiner persönlichen... Ja, also noch an die Hörer jedenfalls. Ihr könnt euch meine Oscar-Tipps anschauen und dann wäre ich gespannt, vielleicht in den...
Wo kann man die sich dann anschauen?
Ich werde die verlinken über die...
Okay. Wo hast du die abgegeben?
Ich habe die komplette, ich habe einfach die Ballot runtergeladen und ausgedruckt und die werde ich jetzt bei uns verlinken. Und dann könnt ihr mir erzählen, wo ihr das Gefühl habt, ich habe vollkommen Unrecht. Aber wie gesagt, meine Ballot ist eine Mischung von Wishful Thinking und in ein paar Fällen dann erzwungener Realismus. Okay.
Okay.
Na gut, ich habe noch einen anderen Film oder wolltest du noch was
sagen? Nee, mach bitte.
Ich habe noch einen anderen Film und zwar... den Film This Must Be the Place oder Cheyenne,
aha,
den ich schon vor längerer Zeit gesehen habe, aber eine Kollegin hat mich die Woche gefragt, ob ich den gesehen hätte und da ist mir aufgefallen, dass ich darüber nie im Podcast gesprochen habe und deswegen wollte ich das noch tun.
Das heißt, er ist schon älter?
Von 2011, glaube ich.
Okay.
Ja. In der Hauptrolle Sean Penn und ich meine, die Bilder kennt wahrscheinlich jeder, das ist dieser Film, wo Sean Penn so aussieht wie Smith von The Cure, nur 25 Jahre älter, eben so mit so schwarzem Haar, das irgendwie so wild in der Gegend rumsteht,
okay, ja,
und so ganz weiß geschminkt und
ich erinnere mich dunkel.
Ja. Und der Regisseur ist ein Italiener, der den Film Il Divo gemacht hatte davor. Ja, und in diesem Film geht es eben um Cheyenne, das ist ein eben inzwischen etwas älter gewordener, 50 oder sowas ist der, Rockstar, ein ehemaliger Rockstar, der in Dublin lebt mit seiner Frau und er hat seine Karriere an den Nagel gehängt. Da fahren wir relativ früh. Das hat was damit zu tun, dass offensichtlich sich zwei Fans von ihm Also wir wissen nicht so genau, ob die sie umgebracht haben am Anfang oder irgendwie aus seinem Verschulden zu Tode gekommen sind oder so. Also es ist ganz offensichtlich, er lebt da in so einer Situation von ja irgendwie Buße tun ein Stück weit, also sein eigenes Leben im Prinzip davon abzuhalten, stattzufinden. Und gleichzeitig ist er auch total ausgebrannt. Er ist offensichtlich auch ein Drogenwrack und da haben wir dann so Echos von diversen anderen.
Ja, da sieht man dann mehrere Popstars, genau, und Rockstars in ihm.
Also er ist, und das ist wirklich, das ist schmerzhaft, weil er, also wenn man ihn laufen sieht, er läuft so ungefähr, als wäre er 100 Jahre alt.
Das wie Ozzy Osbourne?
So wie Ozzy Osbourne, tatsächlich. Ja, es ist wirklich ganz schrecklich. Und er spricht in so einer eigenartigen Falsettstimme und dann ist es auch so, dass er irgendwie so, also er hat sie auch nicht mehr so ganz alle. Also man merkt immer so, seine Reaktionen sind häufig sehr verlangsamt irgendwie. Also er ist einfach fix und fertig. Und es entsteht jetzt eben eine Situation, wo sein Vater liegt im Sterben und deswegen geht er zurück in die USA, etwas widerwillig erstmal. Und dann folgt so ein Roadtrip. Und das ist, ja, also einerseits, es gibt, würde ich sagen, mal abgesehen von Sean Penn, die Figur, die kann man mögen oder auch nicht so mögen. Sie irritiert einen auf jeden Fall, aber irgendwie, finde ich, ist sie doch auch in weiten Teilen, ist sie wirklich sehr gut beobachtet und gut gespielt. Und dann hat der Film zwei Hauptanteile und das ist einmal die Musik und die Optik, weil einfach die, also was die Optik angeht, die, ja, jede einzelne Einstellung ist so präzise geplant und wirklich nichts ist im Bild, was nicht genau so an dieser Stelle. Mhm. Und eben die Shots sind auch häufig ganz ruhig, führen einem eben so ein Plateau vor, was man sich dann anschaut, dann zieht sich die Kamera vielleicht daraus zurück, mhm, oder bewegt sich etwas, aber das ist unheimlich choreografiert, cool, auf eine ganz ruhige Weise.
So was liebe ich.
Ja. Ist wirklich toll. Und dann die Musik, die ist interessant. Und zwar, ich glaube, wie heißt der, David Byrne oder sowas von den Talking Heads, der ist da, mhm, hat die Musik gemacht, der hat auch einen Auftritt, also es gibt eine Konzertszene, wo er spielt. Und die Musik ist ein bisschen anders, als man erwarten würde jetzt, weil so wie der Sean Penn-Figur daherkommt, würde man halt so denken, okay, das klingt dann so ein bisschen nach The Cure eben oder sowas. Ja. Aber eigentlich ist die Musik viel sanfter als das. Also es ist eigentlich eine relativ sanfte musikalische Gestaltung, die aber sehr prominent ist. Was aber auch irgendwie passt zu der emotionalen Fragilität, die Sean Penn hier in dieser Figur wird, ja, zeigt. Und das ist ein Film, der so schwarzen Humor ein bisschen hat, der sehr leise ist und also finde ich ein schöner, ungewöhnlicher, eigenartiger Film.
Cool.
Ja, also.
Sag nochmal, wie er hieß, ich hab schon gedrängt.
Bei uns in Deutschland heißt er Cheyenne.
Okay.
Und This Must Be the Place heißt er im Original. So heißt das Lied.
Cheyenne ist ja so ein bisschen verbrannt, weil alle möglichen komischen Leute ihre Kinder so nennen.
Das stimmt. Aber. Ich weiß noch, als ich den angeschaut habe, hatte ich mit Marc darüber diskutiert, was schauen wir heute Abend, und ich wollte mich mal wieder durchsetzen, was mir nicht so häufig gelingt, zugegebenermaßen. Dann hat er gesagt, so Cheyenne, nee, so ein Indianerfilm will er nicht sehen. Und ich so, es ist überhaupt kein Indianerfilm. Er so, okay, wir schauen den Film, wenn der erste Indianer, die erste Indianerreferenz auch, dann machen wir auch. es geht wirklich überhaupt nicht um Indianer. Es gibt dann irgendwann im Film mal einen Indianer, aber dann war Gott sei Dank, bis dahin war der Marc dann schon so hooked, dass er gesagt hat, nee, okay, jetzt können wir zu Ende schauen.
Ja. Also, nee, bringt mich jetzt nur noch auf den Gedanken, dass Black Sabbath, hier Ozzy Osbourne, die planen eine Reunion für 2013, nach 35 Jahren, in Originalbesetzung.
Oh nein!
Wenn ich darüber nachdenke, dass das so kommt, will ich eigentlich fast diesen Blues Brothers Film, der da vorher so, weißt du, we're bringing the band back together, so, das würde ich eigentlich gerne sehen. Und nicht so sehr das Album.
Aber da stirbt er doch. Das hält er doch nicht. Who knows? Oh Gott.
Also ich weiß nicht, ob sie auch eine Tournee angekündigt haben. Erstmal soll es ja nur ein Album geben. Ah, okay. Das kann man ja noch machen. Das
schafft er vielleicht,
ja. He's the Prince of Fucking Darkness.
Ja, das stimmt, aber...
The fucking Prince of Fucking Darkness. Entschuldigung, ich habe ein Fucking unterschlagen. Also das geht natürlich auch nicht.
In This Must Be the Place ist auch was ganz wundervoll ist. Frances McDormand spielt die Ehefrau von ihm. Und sie ist so eine ultrapatente Frau, die irgendwie ihr Auto repariert und irgendwie alles managt und sowas. Und ein Stück weit fragt man sich, also was will die mit dieser ausgebrannten Type? Auf der anderen Seite hat man immer so das Gefühl, er könnte nicht ohne sie überleben. Ja? Also er wäre nicht lebensfähig ohne sie. Und es gibt dann so eine, sie verabschieden sich, als er in die USA fährt. Und dann sagt sie eben, ja, komm bald zurück oder sowas. Und dann irgendwie so, I wouldn't know how to live without you, or come back, I couldn't live without you. Und dann sagt er so, that's not true, but that's very nice of you to say. Also, es ist ein schöner Film. Ich gebe wieder 8 Punkte, diesmal 8 Punkte, die nur vom Herz kommen, weil er mich wirklich berührt hat.
Okay, cool. Ja.
This must be the place.
Bleiben wir kurz beim Thema Musik. Hast du den Vorausscheid zum Eurovision Song Contest?
Nein, ich habe nur deine Facebook-Meldungen dazu gelesen. Ich habe bis jetzt immer auch noch nicht das Lied gehört.
Ich ehrlich gesagt, ich habe es auch nicht geschaut. Also es war so, ich lag auf meinem Sofa und habe Colbert Report geguckt. Mhm. Und dann habe ich plötzlich auf Facebook irgendwelche Sachen von La Paz Banda durchlaufen sehen. Mhm. Einer Band, der ich sehr zugetan bin. Ich habe die schon ein paar Mal live gesehen. Und das ist diese dicke Backenmusik. Im Grunde ein paar Jungs aus dem Chiemgau, aus Bayern, die irgendwie sind die wohl als Kinder so von ihren Eltern, wie das halt so läuft, du gehst dann mal in den Blasmusikverein und wirst hier Teil unserer Marching Band auf dem Dorf. Und da hatten sie wohl alle ein geteiltes Schicksal und haben dann irgendwann, als sie sich später zu Schulzeiten und Abi und so weiter Zeiten kennengelernt haben, wohl beschlossen, dass man daraus doch noch was Besseres machen können muss. Einige von denen haben wohl auch Musik studiert und im Laufe dessen dann irgendwie entwickelt, dass man mit Blasmusikinstrumenten natürlich auch andere coole Dinge tun kann und machen jetzt im Grunde so eine Mischung aus Pop, Rock und Reggae mit Blasmusik. Und es gibt dann sogar auf dem Album Ausflüge in Richtung Techno, die sehr, sehr lustig sind. Wenn man Techno mit Blasmusikinstrumenten macht, alles mit einem Augenzwinkern, das ist alles nicht so sehr ernst gemeint. Die Jungs verbreiten immer viel Spaß auf der Bühne und ich kann das nur jedem, der nicht eine totale Blasmusikabneigung hat, nur empfehlen, mal über seinen Schatten zu springen und sich das mal anzuhören. Ich habe das dann nur so mitgekriegt, dass die sind da und machen da irgendwas. Bei diesem Vorausscheid hatte das völlig verpassen. Als ich eingeschaltet habe, fing gerade die Punktevergabe an. Mhm. Und dann ist es ja irgendwie so dreigeteilt. Irgendwie so dürfen die Radiosender, haben wohl ihre Hörer befragt und dann schalten sie so durch alle 16 Landesradiostationen durch.
Auch den Vorentscheid machen sie
so. Ja, natürlich. Anke Engelke steht da in der Mitte in einem völlig überdrehten.
Nein, nicht wieder Anke Engelke.
Doch, Anke Engelke sollte viel mehr Sendung moderieren. Das ist viel besser, als wenn das irgend so ein Moderationsroboter macht, den sie da beim ZDF irgendwo ausgraben.
Na gut.
Die ist so herrlich menschlich, die macht dann auch immer mal, verplappert sich und macht so Dinge falsch und so. Das ist viel besser, als wenn man da wieder irgendwie, was sich Jörg Pallava hinstellt, der da alles, das so aalglatt wegmoderiert.
Könnte man nicht jemanden, der wirklich klug ist, hinstellen? Ah, die machen vielleicht andere Dinge.
Ja, eben.
Na gut, okay, Anke Engelke.
Und alle 16 Radiostationen, wenn ich so richtig im Kopf habe, haben 12 Punkte an La Paz Banda vergeben. Und dann dachte ich mir so, ja, das wird super, wenn wir da die bayerische Blasmusik nach Europa entsenden. Und dann kommt aber noch das Voting der Jury. Und die Jury saß dann so da und hat gesagt so, ja, wir glauben, dass wir gleich mit Mistgabeln aus der Halle getrieben werden. Fing dann mal an, die durften dann auch so von unten, so von 1 zu 12 Punkten aufsteigen, ihre Punkte vergeben.
Die hatten das natürlich schon entschieden.
Die hatten das schon längst entschieden.
Oh, okay, also die haben quasi sich das angehört und dann so,
fuck. Oh, ja, genau so. Und dann so, 1 Punkt, La Paz Banda. Und die Halle so,
Und dann, wer war in der Jury?
Das war ein ganz komisches. Also der Einzige, den ich jetzt irgendwie kannte so auf den ersten Blick, war der Peter Urban, das ist der den ESC normalerweise immer moderiert, die Stimme, die man da hört. Der ist ja normalerweise Radiomoderator. Und noch irgend so ein paar andere Leute, ich habe es nicht so genau angeschaut. Und dann kam am Schluss noch das Voting der Fernsehzuschauer, die diese Sendung live sehen. Die durften dann auch per Telefonvoting weitermachen. Und im Schlussendlichen ist die Jury das Zünglein an der Waage gewesen, wenn ich das am Ende richtig zusammengerechnet habe. Waren die Fernsehzuschauer, und da kann man natürlich drüber diskutieren, dass die von den anderen Votings, die schon verkündet worden sind, beeinflusst waren, aber so ist es halt. Die haben Cascada, das ist die Band, die am Schluss gewonnen hat, auf 1 gesehen und La Paz Banda auf 2. Die Radiohörer hatten es genau andersrum. Da war Cascada auf 2 und und Labras Banda auf 1. Das heißt, die beiden Ergebnisse neutralisieren sich gegenseitig und die Jury war dann das Zünglein an der Waage und hatte halt Cascada vor Labras Banda.
Denke ich an das Richtige, wenn ich bei Cascada an so einen billigen Dance
ganz
mit so einer blonden...
Ja, Natalie Haller oder wie sie heißt. Ganz, ganz schlimmer Euro-Dance-Trash.
Oh mein Gott.
Es ist wirklich furchtbar.
Oh, das und der, ist wieder peinlich.
Und der Song, den sie ausgesucht haben, der heißt Glorious.
Aha.
Und er klingt wie eine exakte Kopie von dem Siegsong des letzten Jahres ESC. Ich habe das heute nochmal gemacht, mein Bruder hat es auch nicht verfolgt und dann hatte ich gedacht, ich spiele mal beides vor und du sagst mir mal, was ist. Glorious klingt exakt wie Euphoria. Es ist irgendwie der gleiche Hit. Es ist ganz, ganz schlimm. Frau, die in hohen Tönen auf schlechten Eurodance jault. Also wirklich, wirklich exakt das gleiche Konzept, fast noch dieselbe
Melodie. Wenn wir wieder letzter
waren. Ja. Wobei, vielleicht weiß ich nicht. Man sagt ja immer den Ostblockstaaten nach, dass solcher Eurodance da total hoch im Kurs steht. Vielleicht ist das aus so einer mies berechnenden Sichtweise eine total clevere Wahl. Das
glaube ich nicht.
Vielleicht gehen wir da aber auch mit Fug und Recht mit Pauken und Trompeten unter. Da wäre ich stünde hinter beidem, glaube ich.
Okay.
Ich weiß es nicht. Ich war sehr sauer an dem Abend, aber so ist, man muss sich der Mehrheitsentscheidung da wohl beugen, wobei die Idee...
Das ist scheiße mit Demokratie.
Ja, naja, gut, es ist ja nicht in dem Sinne demokratisch. Die Jury ist halt...
echt komisch.
Kriegen halt 8 Leute ein Voting in die Hand.
Das ist schon extrem lustig, weil ja diese Jurys wieder eingeführt wurden, zumindest beim Eurovision Song Contest, damit eben das nicht so... nationale Bruderschaften und irgendwie so, damit wieder ein bisschen Qualität da reinkommt.
Ja, genau.
Wer ist in diesem Fall quasi die Jury federführend daran beteiligt, weil dass wir so einen Trash dahin schicken? Ja, das ist ja sehr schön.
Ja, genau. Also gut, Cascada ist jetzt auch kein Casting-Ergebnis oder so. Das ist auch eine, was ich jetzt merke, ich habe mir das dann durchgelesen bei Wikipedia, die gibt's wohl schon ziemlich lang.
Ja, die ist ja auch nicht mehr so ganz so jung.
Ja, das Lustige ist, es ist ja eine Band. Der Name der Band ist Cascada. Die besteht irgendwie aus ihr und einem DJ.
Aha.
Aber genauso wie du gerade die Assoziation hattest, dass sie sich Cascada nennt, haben das auch alle Radiostationen. Die sagen alle, wir haben Cascada bei uns im Studio sitzen und dann sitzt die eine Frau da, wo sie eigentlich sonst immer betont, dass sie eben Natalie sowieso heißt. Hörler, irgend sowas. Wie gesagt, das ist so erfolgreich in so einem Dunstkreis von Mallorca-Discos und Après-Ski-Partys. So aus dieser Ecke bezieht die, glaube ich, ihre Plattenverkäufe. Das behaupte ich jetzt einfach so. Und Dorfdiskotheken im Sauerland, um jetzt noch alle zu beleidigen.
Davon möchte ich mich bitte distanzieren.
Und ich nicht.
Sauerland.
Ja, wie auch immer, wir werden sehen, wie das ausgeht in Malmö. Ich war an dem Abend tatsächlich ein bisschen stinkig. Ich wollte die Bayern barfuß da hochschicken und dachte, wir hätten es schon geschafft. Ich kann nur unseren Hörern tatsächlich empfehlen, wenn ihr mal irgendwo jetzt im Sommer irgendwo auf einem Festival, vermutlich eher in Süddeutschland, Labras Banda auf einem Line-Up lest, dann geht da hin. Das ist eine große Gaudi. Die Platten kann ich nicht empfehlen. Wenn, dann mal Live-Aufnahmen auf YouTube anschauen. Man kann mal Labras Banda Zirkus Krone bei YouTube eingeben. Da gibt's einige Videos, wo sie mal im Zirkus Krone aufgetreten sind, die sehr, sehr lustig sind. Und wenn man nicht eine totale Blasmusikabneigung hat, dann das ist sehr tanzbar, was die Jungs zu Gehör bringen. Und so geht das Publikum dann auch meistens ab. Ich habe mir mal eine Platte gekauft. Ich höre sie ehrlich gesagt so gut wie nie, weil die Studioaufnahmen, da springt der Funke nicht über. Das musst du live hören. Oder zumindest musst du eine Live-Aufnahme hören, wo Publikum mit drauf ist, wo die mit dem Publikum interagieren, wo ein bisschen zwischengeredet wird, so ist es besser.
Das wäre ganz cool gewesen mit dem Eurovision Song Contest. Naja.
Ja, weil die halt auch irgendwie aus einem... Ja, die sind aus so einem organischen Live-Auftritt-Ding raus immer populärer geworden. Weil immer wenn Leute auf Festivals, wenn die sich quasi konfrontiert sahen mit der Musik und erstmal gesagt haben, was ist denn das? Ja, und dann halt merken irgendwie, oh, ich habe die restlichen 2 Stunden getanzt, wie ist denn das passiert? Da haben die, glaube ich, ihre Fans her. Das ist so sehr organisch gewachsen.
Ja, und eigentlich dann ganz cool, wenn sich das eben offensichtlich doch in so einer Fernsehsendung auch überträgt, weil sie ja offensichtlich doch dann eben auch von vielen gewählt wurden. Nur lustig, dass die Jury irgendwie im Koma war, was weiß ich, was die gemacht haben.
Ja, was auch immer.
Na gut. Interessant. Na gut.
Ja.
Ja.
Lassen wir es dabei für diese Woche.
Ja,
wir,
das war's. Ich verabschiede mich in den Urlaub.
Genau, auf geht's auf eine Südseeinsel. Nein.
Südsee. Ja, also morgen bin ich in Teneriffa und übermorgen hoffentlich schon auf dem Bodyboard.
Juhu!
Yay!
Ich bin neidisch, gebe ich offen zu.
Allerdings muss ich zugeben, ich bin ja ein bisschen, das wird ein bisschen traurige Angelegenheit mit der Oscar-Nacht, weil ich mir die Oscar-Nacht ja doch eigentlich immer anschaue. Mhm. Und ich bin ja dann jetzt mit dem Marc dort und der Marc ist ja ein totaler Verweigerer. Der würde sich nicht in 1000 Jahren dazu überreden lassen, mit mir die Oscar-Nacht anzuschauen. Deswegen werde ich dann, gut, einen Vorteil hat, eine Stunde mache ich gut in Richtung USA, ja. Zeitverschiebung, aber ansonsten werde ich tatsächlich die Oscar-Nacht alleine dort sitzen und mir das Ding anschauen. Naja, vielleicht.
Ja gut, es ist ja spät nachts. Also du kannst ja vorher so viel mit ihm trinken gehen, dass er dann selig schläft oder so und dann gehst du nochmal in irgendeine Eckkneipe, wo sie das übertragen.
Ja, naja, mal sehen. Ich werde dann Bericht erstatten, genau. Wie das so war, die Oscar-Nacht.
Was ist das für ein Wochentag, wo die kommt?
Weißt Sonntagabend.
Du das? Sonntag, ja, 24. Das ist immer so unfreundlich.
Ja, ich dachte ja ursprünglich, ich war irgendwie die ganze Zeit schief gewickelt und dachte, es ist heute Abend. Und da dachte ich mir so, na das wird ja spaßig, dann werde ich quasi die Nacht durchschauen. Ja. Dann muss ich genau in dem Moment zum Flughafen, wo die großen Awards kommen. Ich so, no! Aber dann habe ich letzte Woche erfahren, dass ich da dass mein kleiner Bruder und ich da irgendwie zusammen uns gegenseitig in dem falschen Glauben bestätigt haben, dass es diese Woche stattfindet.
Das ist immer schön, wenn so um einen rum auch alle in dem gleichen Glauben, dann hat man noch.
Ich habe jetzt mal versucht zurückzuverfolgen, wer das sich diese Fiktion ursprünglich irgendwie aus den Fingern gesogen hat, aber es war nicht möglich. Wir waren zu zweit einfach so überzeugt, dass und du weißt ja, wie das ist, wenn Perners überzeugt
ist. Ja, dann machst du dann, das kannst du abhaken, da kommst du nicht gegen durch.
Ich bin auch ganz froh, dass ich nicht bei irgendjemand anderen höhnische Kommentare irgendwo hinterlassen haben und gesagt haben, so, ihr habt ja keine Ahnung, 24.
So ein Quatsch, guck doch mal richtig nach. Genau, erstmal in der Inbrunst der Überzeugung.
Ja, so ein Quatsch, genau.
Ja.
Na gut, ja.
Ja, dann.
Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ehrlich gesagt, ich wünsche euch für die Sneak nächste Woche nicht The Master, weil Kino 10 Sneak mit The Master wäre, glaube ich, sehr anstrengend.
Das glaube ich.
Ja. Aber es würde mich auch interessieren, was die Hörer, wie die Hörer denn There Will Be Blood so fanden und ob sie Lust haben auf einen neuen Anderson oder ob das eh nicht für sie in Frage kommt.
Ja, das könnt ihr alles in die Kommentare schreiben, ja, auf www.sneakpod.de.
Schreibt da mal wieder ein paar Kommentare.
Genau, ja. Schickt uns gerne auch ein Audioboo, indem ihr auf audioboo.fm einfach mal ein bisschen in euer Mikro quatscht und dann die Sache mit dem Tag Sneakpod Tag, dann kommt das bei uns raus und das spielen wir dann auch.
Heute kommt ein Groß-Event beim Wrestling, in dem ich gerade in dem Chat, da könnte man ja nicht parallel Oscar-Nachrichten.
Nein, natürlich nicht.
Geht natürlich, nein, natürlich nein. Nicht. Niemandem würde sowas
gefallen. Genau, okay. Auf sneakpod.de könnt ihr auch unseren Flatter-Button drücken, wofür wir uns auch herzlich bedanken bei allen, die das in letzter Zeit getan haben. Und folgt uns auf Twitter @sneakpod, ja. Oder klickt bei Facebook unseren Like-Button. Wir haben da vielfältige Kanäle, die wir mal besser pflegen müssten, ich gebe es ja zu. Aber ihr könnt ja erstmal draufklicken. Dann mehr Follower motiviert uns vielleicht. Vielleicht.
Und auch wenn nicht.
Nein, aber wenn man uns anspricht, reagieren wir immer.
Das total, ist, ja, also, auf jeden das Fall. Tun wir schon. Ich beantworte auch alle E-Mails bisher noch.
Bisher noch. Wird's mehr?
Nein, aber wenn was kommt, dann versuche ich darauf zu antworten.
Okay.
Und ich freue mich sehr, wenn ich Hörer treffe.
Deswegen. Genau, wenn wir auf der Straße angesprochen werden, fühlen wir uns total prominent, finden wir super.
Das natürlich auch, aber es ist auch einfach nett, Hörer
zu treffen. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Gut.
Okay.
Dann
bis bald.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.